I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und dieser Jesus hat Folgendes gesagt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, Abvers 38. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne für Predigten einen Bibeltext nehme und den auslege. Die heutige Predigt wird etwas anders sein. Sie wird natürlich diesen Bibeltext, den ich gerade gelesen habe, auch mit beinhalten, aber noch mehr geht es um die Person, um ein Vorbild, wie Manfred gesagt hat, ein Vorbild in der Nachfolge Jesu. Und wer hier regelmäßig in Gottesdienst kommt, merkt, wir haben eine Predigtreihe in diesem Sommer zum Thema Nachfolge. Die fing an mit Klaus Sperr, mit einer Predigt, dann auch unser katholischer Bruder René Posel, der hat so einen Satz gesagt und das hat mich eigentlich inspiriert. Er sagte, wir sollten das Leben der Heiligen anschauen. Ich dachte, wir Baptisten haben nicht so viel Heilige, aber wir haben einen, das ist der Baptistenpastor Martin Luther King, obwohl der vielleicht sich selbst nicht als Heiligen bezeichnen würde. Und Peter Kroker hat letzten Sonntag über Johannes den Täufer gepredigt und über diese radikale Nachfolge. Und in dieser Linie sehe ich diese Predigt heute und dieses Thema Martin Luther King, ein Nachfolger Jesu, ein Vorbild für uns. Und so zur kleinen Einstimmung würde ich jetzt Bernd bitten, das Video eine Minute anzumachen. Ist das Jahr, in dem es 50 Jahre her ist, dass der bekannte Baptistenpastor Martin Luther King ermordet wurde. Aus diesem Grund gibt es in diesem Gedenkjahr in unserem Bund und in vielen anderen Kirchen Veranstaltungen, die an sein Wirken erinnern. Sein Engagement in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung war geprägt von seiner Nachfolge Jesu. Ist ein bisschen dunkel jetzt irgendwie hier drin, oder? Danke, dann sehe ich euch besser. Und ihr schlaft nicht ein. Ja, ist okay. Alles gut. Sein Glaube an Jesus Christus und an Gott als Schöpfer aller Menschen, der in Jesus für alle zum Vater werden will, hat ihn immer angetrieben. Für manche von uns gehörte die Beschäftigung mit Martin Luther King zum Pflichtprogramm in der Schule. Ich habe unsere mittlerweile ja schon recht großen Kinder mal gefragt und habe gesagt, habt ihr das in der Schule gehabt? Ja, in Englisch und in verschiedenen anderen Fächern. Ich denke, die meisten von uns Erwachsenen haben auch von ihm gehört und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir gut daran tun, solche Gelegenheiten zu nutzen, um uns mit Menschen zu beschäftigen, die Vorbilder für unseren Glauben sind oder uns zumindest herausfordern, über manche Einstellungen, die wir so unbewusst übernommen haben, nachzudenken. In einem Interview jetzt in diesem Jahr wurde Andreas Malessa, den kennen auch einige, sein Journalist und Pastor, gefragt, warum es aktuell wichtig sei, sich mit Martin Luther King zu beschäftigen. Und dafür hat er zwei Gründe genannt. Er sagte, weil es heute wieder Menschen gibt, die ihre Regierungen bitten, sie mögen doch die Bevölkerung wieder nach Rasse, Religion, Herkunft, Bildungsstand oder Leistungsfähigkeit sortieren und die einen bevorzugen und die anderen benachteiligen. Vor 60 Jahren, als in den USA noch Apartheid, also Rassentrennung nach Schwarz und Weiß galt, hat Martin Luther King gesagt, dass diese Trennung unbiblisch ist. Ob Schwarze, Latinos, Frauen oder wenig Begabte, alle sind ebenbildliche Geschöpfe Gottes und deswegen mit Menschenwürde und Menschenrechten ausgestattet. Rassismus ist also in der Nachfolge Jesu keine Option. Und zweitens, weil der Traum, den Martin Luther King in seiner berühmten Rede beschrieben hat, der Traum von einem gemeinsamen, friedlichen Leben von unterschiedlichen Menschen, in Wirklichkeit der Traum Gottes vom Shalom, von seinem Friedensreich ist, das schon von den Propheten im Alten Testament beschrieben wurde. Dieses Friedensreich ist mit Jesus Christus angebrochen. Dahinter gehen wir nicht mehr zurück, auch wenn vieles davon jetzt noch nicht sichtbar ist. Ich zitiere eine Passage aus diesem Interview mit Andreas Malessa. So ein Traum ist keine Illusion, sondern eine Utopie. Und Utopien sind Ideen, die es wert sind, verfolgt zu werden, auch wenn sie momentan noch keine physische Wirklichkeit sind. Die Utopie des 17. Jahrhunderts war Friede zwischen Katholiken und Protestanten. Die Utopie des 18. Jahrhunderts war die Abschaffung des monarchischen Feudalismus zugunsten rechtlicher Gleichheit aller Bürger. Die Utopie des 19. Jahrhunderts war die Abschaffung der Sklaverei. Die Utopie des 20. Jahrhunderts war Friede zwischen den Völkern Europas. Alle diese Träume sind langfristig Wirklichkeit geworden. Deswegen, so sagt Malessa, halte ich die Beschäftigung mit dem Traum eines Bürgerrechtskämpfers, Friedensnobelpreisträgers und Pastors wie Martin Luther King für hochaktuell. Und dieser Einschätzung stimme ich zu und deswegen habe ich gedacht, heute diese Predigt an diesem Sonntag. Ich möchte daher kurz etwas zu seiner Lebensgeschichte, also zu Kings Lebensgeschichte sagen und dann die Punkte herausgreifen, die seine Nachfolge gekennzeichnet haben oder die wir inhaltlich auf unser Leben übertragen können. Also etwas zu seiner Biografie. Er wurde am 15. Januar 1929 in Atlanta, Georgia, als Michael King Jr. geboren. Seine Mutter ist Lehrerin, sein Vater Pastor einer Baptistengemeinde. Er ist es auch, also der Vater, der seinen Vornamen und den seines Sohnes nach einer Deutschlandreise zu einem Baptistenkongress ändern lässt. Aus Bewunderung für den Reformator Martin Luther tragen Vater und Sohn ab 1934 den Namen Martin Luther King. Das war eine Information, die ich bisher auch noch nicht hatte. Zur Zeit von Kings Kindheit und Jugend ist die Rassentrennung im Süden der USA Alltag. Grundschule und Highschool absolviert er deshalb an Schulen, die nur von Schwarzen besucht werden. King ist ein fleißiger Schüler, überspringt mehrmals Klassen und darf schon als 16-Jähriger mit einer Ausnahmeregelung am Morehouse College, der einzigen Hochschule für Schwarze im Süden, studieren. Während seiner Ausbildung las er Philosophen wie Plato, John Locke, Jean-Jacques Rousseau und Aristoteles, beschäftigte sich aber auch intensiv mit Gesellschaftstheorien und mit einem Vorkämpfer des gewaltfreien Widerstands, Mahatma Gandhi. Diese Zeit an der Uni sollte ihn bilden und prägen. 1951, also da war er 22, erhielt er seinen Abschluss in Theologie und wurde Pastor in einer Baptistengemeinde in Montgomery in Alabama. Hier ereignete sich am 1. Dezember 1955 ein Zwischenfall, der den Anfang vom Ende der Rassentrennung bedeuten sollte. Die schwarze Bürgerrechtlerin Rosa Parks weigerte sich an diesem Tag, ihren Sitzplatz im vorderen Teil des Busses, der eigentlich Weißen vorbehalten war, freizumachen und sich in den für Farbige reservierten hinteren Busteil zu setzen. Parks wurde festgenommen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Was folgte, war eine große Welle der Solidarität und ein Boykott der schwarzen Bevölkerung von Montgomery, die für mehr als ein Jahr lang keinen der örtlichen Busse mehr benutzten. Martin Luther King koordinierte den am Ende erfolgreichen Boykott. Die Rassentrennung in den Bussen von Montgomery wurde am 13. November 1956 vom Obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt und verboten. Nur knapp zwei Monate später stieg King zum Präsidenten der neu gegründeten Southern Christian Leadership Conference auf. In den folgenden Jahren breitete sich der Kampf gegen die Rassentrennung weiter aus. King setzte jedoch immer auf gewaltfreie Aktionen, während Staat und Polizei gegen die friedlichen Demonstranten mit Wasserwerfern und Schlagstöcken vorgingen. Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste legte der 1960 ins Weiße Haus gewählte Präsident John F. Kennedy am 19. Juni 1963 dem US-Kongress den Civil Rights Act vor, eine Gesetzesvorlage zur weitgehenden landesweiten Gleichberechtigung. Um das Vorhaben zu unterstützen, rief King für den 28. August 1963 zum Marsch auf Washington auf. Über 250.000 Menschen folgten ihm, darunter auch 60.000 Weiße. Hier hielt King auch seine berühmte Rede »I have a dream«, in der er vom friedlichen und gleichberechtigten Miteinander von Schwarzen und Weißen sprach. Selbst die Ermordung Kennedys im November 1963 konnte das Gesetz und damit den endgültigen Erfolg der Bürgerrechtsbewegung nicht mehr aufhalten. Am 12. Juli 1964 unterzeichnete der neue Präsident Lyndon B. Johnson im Beisein Kings im Rahmen einer Zeremonie den Civil Rights Act, der die Rassentrennung aufhob. Im Dezember desselben Jahres erhielt Martin Luther King den Friedensnobelpreis. Während seines Kampfes gegen die Rassentrennung und für die Rechte der Schwarzen, eben auch ihr Wahlrecht, wurde King mehrfach verhaftet, vom FBI beschattet und war mehrfach das Ziel von Bombenanschlägen. Am 3. April 1968 hielt er in Memphis seine letzte Rede, I've been to the mountaintop. Darin sprach er davon, das gelobte Land gesehen zu haben, aber vielleicht dort nicht mit hingehen zu können. Also eine Anspielung auf Mose, der sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei in die Freiheit führte, der aber starb, bevor er selbst das gelobte Land betreten konnte. Im Rückblick erscheint diese Rede wie eine dunkle Vorahnung, denn nur einen Tag später wurde Martin Luther King auf dem Balkon seines Motelzimmers in Memphis von einem Attentäter erschossen. Zurück blieben seine Frau Coretta Scott King und seine vier Kinder. Was war sein Anliegen? In erster Linie bestand sein Anliegen im Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit durch die Überwindung von Rassismus und Diskriminierung. Und warum? Weil sein Glaube an Jesus und das Studium der Bibel ihn dahin brachten. Seine Argumentation bezog sich immer wieder auf biblische Inhalte, indem er die Sozialkritik der Propheten, der alttestamentlichen Propheten aufgriff oder Jesus zitierte, der von sich sagte, dass er gekommen ist, um die Gefangenen zu befreien und gute Nachricht den Armen zu bringen. Und die schwarze Bevölkerung war eben überwiegend arm. Darum ging es ihm, den Geist des Evangeliums, die Zielrichtung der biblischen Botschaft in der aktuellen Situation aufzuzeigen. Jahrzehntelang hatten auch Christen das Festhalten an der Sklaverei mit Bibelversen begründet. In der Zeit der Apartheid waren die Auswirkungen dieses Denkens immer noch spürbar. Es mag manchen wie eine göttliche Ordnung erschienen sein, dass Schwarze weniger Rechte hatten als Weiße. Die Vision von Martin Luther King gründete sich unter anderem auf Amos 5, Vers 24. Er sagte in seiner berühmten I have a dream Rede, nein, wir sind nicht zufrieden und wir werden nicht zufrieden sein, bis die, und das ist das Zitat, Gerechtigkeit wie ein Gewässer und Recht wie ein mächtiger Strom herunterquellen. Diese Rede ist übermorgen, am 28. August, 55 Jahre her. Bei dieser Großdemonstration von über 200.000 Menschen, die nach Washington gezogen waren, um für weiße und schwarze Amerikaner Arbeitsplätze, bessere Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne zu fordern, wurden für alle, auch für die Schwarzen, Bürgerrechte eingefordert. In einer deutschen Übersetzung lautet ein Ausschnitt aus dieser Rede: Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der mit der Hitze der Ungerechtigkeit und mit der Hitze der Unterdrückung schmort, zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit transformiert wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages unten in Alabama mit den brutalen Rassisten, mit einem Gouverneur, von dessen Lippen Worte der Einsprüche und Annullierungen tropfen, dass eines Tages wirklich in Alabama kleine schwarze Jungen und Mädchen mit kleinen weißen Jungen und Mädchen als Schwestern und Brüder Hände halten können. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt werden. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade. Und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Das ist unsere Hoffnung. Dies ist der Glaube, mit dem ich in den Süden zurückgehen werde. Mit diesem Glauben werden wir den Berg der Verzweiflung behauen, ein Stein der Hoffnung. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten können, gemeinsam kämpfen können, gemeinsam in das Gefängnis gehen können, um gemeinsam einen Stand für Freiheit mit dem Wissen zu machen, dass wir eines Tages frei sein werden. Und dies wird der Tag sein. Dies wird der Tag sein, wenn alle Kinder Gottes mit neuer Bedeutung singen können: Mein Land, es ist über dir, süßes Land der Freiheit. Das ist so ein patriotisches amerikanisches Lied, über das ich singe. Land, wo mein Vater starb, Land des Pilgers Stolz, von jedem Berghang lass die Glocken der Freiheit läuten. Wenn Amerika eine großartige Nation sein soll, dann muss dies wahr werden. Wenn dies geschieht und wenn wir erlauben, dass die Glocken der Freiheit läuten und wenn wir sie von jedem Dorf und jedem Weiler, von jedem Staat und jeder Stadt läuten lassen, werden wir diesen Tag schneller erleben. Wenn alle Kinder Gottes, schwarzer Mann und weißer Mann, Juden und Christen, Protestanten und Katholiken Hände halten können und die Worte des alten Spirituals der Schwarzen endlich frei, danke Gott Allmächtiger, endlich frei singen. Free at last. Auf welchem Weg wollte King dieses Ziel erreichen? In seinem Studium hatte er unter anderem Karl Marx gelesen und andere Autoren. Aber wer ihn nachhaltig beeindruckt hatte, war Mahatma Gandhi und dessen Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit. Und von wem hatte Gandhi diese Überzeugung, dass nur Gewaltlosigkeit wirklich zum Frieden führt? Aus dem Neuen Testament, aus der Bergpredigt. Passagen wie die, die ich gerade vorgelesen habe. Es gab auch zur Zeit Martin Luther Kings andere Kämpfer für die Rechte der Schwarzen, die versuchten, durch Kampf Stärke zu demonstrieren. Aber King war überzeugt, dass Gewalt nur gegen Gewalt erzeugt und dass sein Weg, den Jesus ihm zeigt, immer ein gewaltloser Weg sein muss. Damit hatte er schon 1955 begonnen durch einen Aufruf zum Kundenboykott. King bat seine Gemeinde und alle Afroamerikaner in Montgomery, nicht mit den öffentlichen Bussen zu fahren, solange die noch nach Rassen getrennt waren. Vorne, wie gesagt, konnten Weiße sitzen, hinten im Bus mussten Schwarze dicht gedrängt stehen. Vorne wurde das Ticket gelöst, dann musste der Fahrgast außen herum nach hinten und dort wieder einsteigen. Bei Regenwetter machten sich die Busfahrer einen Spaß daraus, die Türen nicht zu öffnen, sondern loszubrausen. Das junge Ehepaar King wohnte in Sichtweite einer Bushaltestelle und sah so etwas täglich. Da hat sich der damals 26-jährige Pastor gesagt, dann fahren wir halt nicht mehr Bus. Mal sehen, wie lange das die städtischen Verkehrsbetriebe aushalten. Nach 381 Tagen des Boykotts wurde die Trennung nach Rassen in den Bussen und den öffentlichen Gebäuden abgeschafft. Das war der Anfang vom Ende der Apartheid in den USA. Und das hat King strikt gewaltlos durchgeführt. Ein anderes Beispiel ist das Wunder von Birmingham. Am 5. Mai 1963 knieten die Demonstranten nieder und verharrten im stillen Gebet, sodass die Polizisten sich weigerten, mit Wasserwerfern gegen sie vorzugehen. Diese Befehlsverweigerung der Polizisten, der Ungehorsam in Uniform, gilt als das Wunder von Birmingham. In seiner letzten Rede am Tag vor seiner Ermordung rief er noch einmal dazu auf, den eigenen Einfluss als Gemeinschaft von Gleichgesinnten nicht zu unterschätzen, der Macht hat, ohne zu gewaltsamen Mitteln greifen zu müssen. Die entsprechende Passage daraus lautet: Es ist nicht falsch, über lange weiße Gewänder dort drüben zu reden. Ich glaube, wir hatten heute auch ein Lied, in dem die Rede war von den langen weißen Gewändern, die wir eines Tages im Himmel alle tragen werden. Ja, also King sagt, es ist nicht falsch, über lange weiße Wänder dort drüben zu reden. Die Symbol hat seine Berechtigung. Aber letztlich wollen die Menschen Kleider und Schuhe hier unten auf der Erde tragen. Es ist nicht falsch, über Straßen zu reden, in denen Milch und Honig fließt. Aber Gott hat uns befohlen, uns um die Slums hier unten zu sorgen und um seine Kinder, die nicht einmal 3 ausreichende Mahlzeiten pro Tag erhalten. Es ist nicht falsch, über das neue Jerusalem zu reden. Aber eines Tages muss ein Prediger Gottes über das neue New York, das neue Atlanta, das neue Los Angeles, das neue Philadelphia und das neue Memphis in Tennessee reden. Das ist unsere Aufgabe. Was wir noch tun müssen, ist dies: unsere direkte Aktion mit der Macht eines wirtschaftlichen Boykotts zu verbinden. Zugegeben, wir sind arme Leute. Als Individuen sind wir arm im Vergleich zu den weißen Amerikanern. Wir sind arm. Aber bleibt nicht bei dieser Erkenntnis stehen. Vergesst nicht, dass wir kollektiv, das heißt wir alle zusammen, reicher sind als alle Nationen der Welt, von 9 Staaten abgesehen. Habt ihr das schon gewusst? Wenn wir von den USA, der UdSSR, Großbritannien, Westdeutschland, Frankreich und einigen anderen Ländern absehen, dann sind wir, die amerikanischen Schwarzen in ihrer Gesamtheit, reicher als die meisten Länder der Erde. Unser jährliches Einkommen beträgt mehr als 30 Milliarden Dollar. Ein Betrag, der größer ist als das Exportvolumen der USA und größer als der Staatshaushalt Kanadas. Wusstet ihr das? Das bedeutet Macht, wenn wir sie zu sammeln verstehen. Wir brauchen uns mit niemandem zu streiten. Wir brauchen nicht zu fluchen oder böse Worte zu verlieren. Wir benötigen keine Steine und Flaschen. Wir benötigen keine Molotow-Cocktails. Wir müssen nur zu den Geschäften und den Großindustrien in unserem Land gehen und sagen: Gott hat uns hierher geschickt, um zu sagen, dass ihr seine Kinder nicht richtig behandelt. Ihr sollt, das fordern wir von euch, faire Behandlung der Kinder Gottes zum ersten Punkt eurer Tagesordnung machen. Freilich, wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann haben wir eine Tagesordnung, der wir folgen müssen. Unsere Ordnung verlangt von uns, euch die wirtschaftliche Unterstützung zu entziehen. Deshalb bitten wir euch heute Abend: geht zu euren Nachbarn und sagt ihnen, sie sollen keine Coca-Cola in Memphis kaufen. Und dann zählt er weitere konkrete Produkte und Firmen auf, die dafür bekannt waren, ihre Mitarbeiter unfair zu behandeln und auszubeuten. Heute wäre das zum Beispiel dieser Aufruf, keine Produkte von Nestle zu kaufen, weil die Wasser in Flaschen abfüllen und es den Menschen wieder verkaufen, aus deren Gebiet sie es entzogen haben. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja früher. Ja, das ist 60er Jahre USA, überhaupt in USA. Und wir sind ja hier ganz anders und das betrifft uns alles nicht. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir heute wieder über die Richtlinie nachdenken müssen, auf die Martin Luther King sich und seine Leute verpflichtet hat. Und das sind 5 Punkte. Erstens, jeden Tag über die Lehre und das Leben Jesu nachzudenken. Zweitens, nie zu vergessen, dass wir Gerechtigkeit und Versöhnung wollen, nicht den Sieg. Drittens, im Geist der Liebe zu gehen, denn Gott ist Liebe. Viertens, täglich darum zu beten, dass Gott dich benutzen möge, um anderen zur Freiheit zu helfen. Und fünftens, auf die Gewalt der Faust, der Zunge und des Herzens zu verzichten. Und als ich diese 5 Punkte gelesen habe, habe ich gedacht, wow, da steckt so viel drin. Die möchte ich jetzt noch ein bisschen näher betrachten. Und ich glaube, vielleicht braucht ihr auch so eine Gedächtnisstütze. Ich habe sie euch aufgeschrieben auf so Zettel und die teile ich euch jetzt aus und gehe dann auf die 5 Punkte noch ein bisschen ein. Und vielleicht wollt ihr euch eine Notiz dazu machen oder... Ich hoffe, sie reichen für alle, sonst guckt ihr vielleicht ein bisschen zu zweit rein. Ich nenne sie auch nochmal jeweils. Ja, wie gesagt, wir stehen nicht im gleichen Kampf wie Martin Luther King und die schwarze Bevölkerung der USA in den 60er Jahren. Und trotzdem ist in unserer Gesellschaft und in unserer Gegenwart noch nicht das Friedensreich Gottes in Vollendung sichtbar. Und darum haben wir immer noch die gleiche Aufgabe, uns an den Maßstäben, die Jesus uns vorgibt, zu orientieren. Denn letztlich sind es nicht Maßstäbe jetzt von Martin Luther King, sondern es sind Maßstäbe aus dem Evangelium, aus dem Wort Gottes von Jesus selbst. Also der erste Punkt, orientiere dich täglich an der Lehre und dem Leben Jesu. Was sagt Jesus zu unserem Umgang mit unseren Mitmenschen? Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn der Nächste mich geärgert hat, wenn er mir feindlich gesonnen ist, mich bekämpft, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch verfolgen, vergebt, wie auch euer Vater im Himmel euch vergeben hat, segnet, die euch fluchen. Herausfordernd. Orientiere dich täglich an der Lehre und dem Leben Jesu. Punkt 2. Vergiss nie, dass Gerechtigkeit und Versöhnung das Ziel sind. Es geht nicht darum, den anderen zu besiegen. Siegen zu wollen über andere Menschen ist ja wieder ein Oben und Unten. Es wäre dann die Umkehrung der Verhältnisse. Gottes Shalom ist aber ein Friede, der nur ein Verhältnis kennt. Er ist unser Vater, wir sind untereinander Geschwister. Das bedeutet versöhnte Augenhöhe miteinander. Das schließt den Verzicht auf Rache ein. Das Urteil überlassen wir Gott und sprechen es nicht selbst. Durch die Vergebung, die Jesus schenkt, ist Versöhnung möglich. Ihr könnt selbst drüber nachdenken und Gott einfach fragen, was davon willst du mir sagen? Was betrifft mich in meinem Alltag? Punkt 3. Wir gehen im Geist der Liebe, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Jesu Liebe ist die stärkste Kraft, die alles verändern kann. Und das ist nicht die romantische Verliebtheit eines jungen Pärchens, sondern die dauerhafte, hartnäckige Bereitschaft, den anderen, ob in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, mit den Augen Gottes zu sehen und zu bedenken, dass genau diesem Menschen Gottes Liebe gilt. Der vierte Punkt, Bete täglich darum, dass Gott dich benutzen möge, um anderen zur Freiheit zu helfen. Das finde ich persönlich einen sehr herausfordernden Punkt. Vielleicht müssen wir anfangen, darum zu bitten, uns von Gott zeigen zu lassen, worin die Unfreiheit besteht, in der Menschen stecken. Ich denke, das kann in ganz unterschiedlicher Weise verstanden werden. In christlichen Kreisen denkt man zuerst an die Freiheit von Schuld. Jesus vergibt dir und macht dich frei von der Sünde. Ja, das ist eine gute Nachricht, die wir weitergeben müssen. Das hatten aber die Schwarzen in ihren christlichen Gemeinden auch alle verstanden. Im geistlichen Sinn waren sie frei. Aber in einem ganz praktischen, weltlichen Sinn nicht, auch wenn sie nicht mehr von Sklavenhändlern auf Baumwollfelder verkauft wurden, wie ihre Vorfahren. Aber ihnen fehlte die Freiheit zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollten, wo sie wohnen wollten, welchen Beruf sie gern ergreifen würden und so weiter. Welche Chancen geben wir anderen Menschen? Wo schränken wir sie ein? Vielleicht nur in Gedanken? Durch Neid? Oder durch Entmutigung? Ah, lass es bleiben, schaffst du nicht. Mein Gebet ist, Herr, gebrauche mich, damit ich andere ermutige und sie so die Freiheit gewinnen, die Gaben zu entfalten, die du in sie hineingelegt hast. Chancen geben, zur Freiheit helfen. Und der Punkt 5, verzichte auf die Gewalt der Faust, der Zunge und des Herzens. Ist das schwer oder leicht? Gewalt der Faust, körperliche Gewalt, spielt sie eine Rolle in unserem Leben? Ich hoffe, dass wir alle, die wir heute Morgen hier sind, davon verschont sind, Opfer oder Täter im Bereich der häuslichen Gewalt zu sein. Leider ist es so, dass quer durch alle Gesellschaftsschichten Menschen davon betroffen sind. Die Gewalt der Zunge und des Herzens, das klingt nach den Worten Jesu in der Bergpredigt. Ihr habt gesagt, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Jesus stellt die Gewalt der Zunge und des Herzens mit körperlicher Gewalt auf eine Stufe. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wie oft haben wir unsere Zunge und unsere Gedanken nicht unter der Kontrolle Jesu? Insofern sind diese Richtlinien von Martin Luther King auch heute noch eine aktuelle Herausforderung, um Nachfolge Jesu ganz konkret durch Gewaltlosigkeit und getrieben von der Liebe Gottes zu allen Menschen zu leben. Martin Luther King hat mit seinem Einsatz für die Gerechtigkeit sich nicht nur Freunde gemacht. Er war auch kein fehlerloser Mensch und er hatte auch immer wieder Zweifel, ob er das Richtige tut. Immerhin ist er große Risiken eingegangen und hat auch seine Familie in Gefahr gebracht. Einmal gab es, wie gesagt, einen Bombenanschlag auf eine Gemeinde, wo er zum Gottesdienst hingehen sollte und gestorben ist nicht er, sondern 4 kleine Kinder. Das macht Zweifel, ja. Wenn ich mich so verhalte, was ziehe ich dann an und welche Menschen bringe ich mit in Gefahr und so weiter? Und eben auch für seine eigene Familie. Im Nachhinein sagen wir als die Nachgeborenen, ja, alles richtig gemacht und es war nötig. Er steht auch jetzt in einer Galerie der Märtyrer in Westminster Abbey in einer Reihe mit Dietrich Bonhoeffer. Da gibt es so einen Fries an dieser Kirche, wo so die Märtyrer des 20. Jahrhunderts abgebildet sind. Und da ist Martin Luther King mit eingereiht. Seine Frau Coretta Scott King, die ihn immer unterstützt hat, die hat auch nach seinem Tod sein Engagement weitergeführt und setzte sich auch für den Kampf gegen die Apartheid in Südafrika ein. Wer sind heute und bei uns ausgegrenzte und diskriminierte Menschen? Wo sehen wir Unrecht und leisten Widerstand? Wo fließt die Liebe Jesu durch uns zu anderen hin? Darf Gott uns gebrauchen, um Menschen zu befreien? Wenn wir so in der Nachfolge Jesu stehen und seine Liebe und sein Geist uns leiten, dann werden auch wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Der Traum von Martin Luther King von einer Welt ohne Rassismus und Ungerechtigkeit ist noch nicht Wirklichkeit geworden. Die Vollendung des Friedensreiches Jesu ist noch nicht sichtbar unter uns. Aber wir gehen ihm entgegen und wir leben als die Nachfolger Jesu in seinem Geist schon jetzt. Als Abschluss und noch, um noch das nochmal nachklingen zu lassen, noch ein kurzes Video, Free at Last.